Hallo und herzlich willkommen zur Folge 86 von Happy Bootstrapping. Wie du vielleicht gemerkt hast, habe ich doch eine Woche Pause gemacht, weil ich es im Urlaub einfach nicht geschafft habe, die nächste Folge fertig zu produzieren. Aber hier ist sie nun, die Folge 86. Und zwar habe ich mit dem Felix Harz von vivi24.de gesprochen. Ja, und vivi24 ist eine Full-Service-Immobilienplattform. Felix kommt selber aus einer Unternehmerfamilie und hat ursprünglich selber im Bauimmobilien- und Maklerbereich gearbeitet. Irgendwie hat ihn aber ja dieses traditionelle Maklergeschäft nicht so ganz geschmeckt und dann hat er mit seinem Bruder Jakob beschlossen, hier was Neues zu machen. Auf vivi24 bekommst du Immobilien provisionsfrei und der Verkäufer der Immobilie bezahlt entsprechend eine fixe Gebühr für das Inserat, die Fotos, 3D-Rundgänge, virtueller Einrichtungsservice und. Wie er das Ganze aufgebaut hat, wie sie auf die Idee gekommen sind, warum es das aktuell nur in Berlin und Umgebung gibt und wie die beiden das in Deutschland ausrollen wollen, über all das haben wir in der Episode gesprochen. So, und bevor es direkt losgeht, wie immer der Aufruf, schick mir gerne Feedback, Fragen oder Vorschläge für zukünftige Gäste per E-Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Den Link findest du in den Shownotes, auch den Link zu meinem LinkedIn-Profil. Vernetz dich gern mit mir, schick mir Feedback zum Podcast oder schlag mir neue Gäste vor. Falls dir das alles zu viel Aufwand ist, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung im Podcast-Player deiner Wahl. Das hilft mir sehr weiter. Vielen, vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Jetzt viel Spaß mit der Folge mit Felix und mir. Guten Morgen, Felix, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, morgen Andi. Hi, grüß dich.
Freut mich, dass du dabei bist. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du alles machst.
Ja, gerne. Also erstmal, wie gesagt, schön, dass wir uns hier gefunden haben und ist für mich auch eine schöne Erfahrung. Ich bin Felix Harz und Gründer von vivi24. Genau, bin 32 Jahre alt und habe das Unternehmen vivi24 zusammen mit meinem Bruder gegründet also die Firma wirklich Vivi GmbH, die gibt es seit anderthalb Jahren, aber ist umfirmiert worden. Also wir hatten vorher schon andere unternehmerische Tätigkeiten, die auch schon ein paar Jahre älter sind. Und ja, da kann ich ja gerne mal auch einen kurzen Abriss zu geben, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben ursprünglich oder generell ist eigentlich so dieses unternehmerische Thema bei uns in der Familie auch schon länger und recht alt. Wir haben ursprünglich angefangen, oder mein Vater hat eigentlich eine Firma im Baubereich und so im Innenausbaubereich, Parkettverlegung, Tischlerei, sowas, hat eben angefangen als Einzelunternehmer, dann irgendwann GmbH gegründet, dann immer größer geworden. Dann habe ich studiert, habe danach dem Studium angefangen, dort zu arbeiten in der Projektleitung, bin dann auch in die Geschäftsführung eingestiegen. Mein Bruder hat eine Ausbildung gemacht, nebenbei zum Immobilienkaufmann. Und weil wir einfach immer schon sehr, sehr eng waren, mein Bruder und ich, der ist ein paar Jahre jünger als ich. Wir waren aber, wie gesagt, immer schon sehr eng, haben sehr viele Reisen zusammen gemacht, gleicher Freundeskreis, wirklich sehr, sehr vertraut. Und haben dann eigentlich so für uns beide festgestellt, wenn wir privat schon so viel zusammen machen und sowieso eigentlich schon so jeden zweiten Tag oder auch jeden Tag zusammenhängen, müssen wir eigentlich auch das aufs Berufliche transferieren. Und die Einleitung war ja schon über diesen Bau- und Immobilienbereich. Da hatten wir eben schon Zugang generell zu dieser Immobilienwelt und haben angefangen mit einer Projektentwicklung, also ganz, ganz klassische Immobilienprojektentwicklung für Wohnimmobilien und haben dann nebenbei, Jakob hat damals eine Ausbildung, also das ist mein Bruder, das ist Jakob, eine Ausbildung gemacht während seiner Ausbildung in einem Maklerunternehmen in einem mittelgroßen, relevanten Maklerunternehmen. Und da hatten wir eben diesen ersten Bezüge zu dieser Makler- und Vertriebswelt. Und wir beide sind eben auch Typen, die eigentlich mit dieser Maklerwelt ja nie so ganz warm geworden sind und eben auch mein Bruder nicht. Wir sind also auch beide Windsurfer, haben beide einen VW-Bus, sind damit durch Europa gereist und dieses klassische Makler-Image dann mit Schlips und Kragen so eben durch die Welt zu laufen, das ist eben, entspricht eigentlich gar nicht so unserem Image. Und das ist uns auch immer so ein bisschen entgegengetreten, dass wir immer so gemerkt haben, ja, wir haben eigentlich so irgendwie damit nicht so einen großen Bezug. Und dann haben wir eben weitergedacht rauskommt aus dieser Projektentwicklung, wo wir eben Eigenkapital angesammelt haben und verdient haben, dass es irgendwie doch eine Möglichkeit geben muss, diesen Maklerprozess, diesen ganz klassischen zu revolutionieren und irgendwie anders darzustellen und zu digitalisieren. Und genau das haben wir eben mit Vivi24 letztendlich getan, ja.
Vivi24, jetzt habt ihr das vor 1,5 Jahren gegründet. Da überrascht mich jetzt, dass es einen 24 im Namen enthält. Ich dachte, das Thema ist schon durch, weil es so viel Unternehmen gibt, die das hinten haben. Wie seid ihr da auf den Namen gekommen?
Genau, also ich muss, die 1,5 Jahre ist ein bisschen verzerrt dargestellt. Okay. Genau, müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen, oder müsste ich nochmal ein bisschen korrigieren. Also die Firma selber, die Vivi GmbH, ist ja auch einsehbar. Die ist eben, oder jetzt sind es, glaube ich, 2 Jahre oder so. Ich glaube, vor 2 Jahren haben wir die gegründet. Ursprünglich hatten wir noch eine vorherige GmbH. Die war wirklich parallel zu der Projektgesellschaft, zu der Projektentwicklungsgesellschaft, war das eine klassische Maklerfirma. Und da war unsere Idee eben damals, das war schon vor, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Jahren oder so, haben wir eben diese klassische Maklerfirma gegründet und haben mit der neben unserer Projektentwicklung klassisches Maklerbetrieb gehabt. Also so wie man es kennt, Provisionsmodell und alles. Und haben daraus und haben mit dieser Firma, die war eben auch eingeschrieben und als Unternehmens- und unter Geschäftszweck eben Makler, haben mit der eben dann angefangen, die Entwicklung für Vivi24 zu machen. Und damit wir aber dann wirklich einen sauberen Cut machen und wirklich sagen, nein, wir sind juristisch kein Makler, wir sind vom Geschäftszweck kein Makler mehr, wir sind auch von der Genehmigung, müssen wir uns dem eben quasi trennen, damit man wirklich da ganz sauber ist, haben wir dann vor 2 Jahren eine neue GmbH gegründet und da das quasi komplett direkt mit richtigem Namen aufgezogen und eben komplett nochmal sauber aufgeräumt. Die Entwicklung dazu und der Geschäfts, die vorherigen Entwicklungen sind aber schon älter. Also die sind, wie gesagt, so 4,5 Jahre alt oder so. Mhm. Und der Name, jetzt, danach hast du ja gefragt, 24, ja. Deswegen kommen wir sicherlich ja auch im weiteren Verlauf nochmal dazu, ist eben diese Verdeutlichung, digitales Geschäftsmodell, wir sind immer erreichbar für dich. Es ist eben nicht einzel- und personenabhängig, sondern eben du kannst sehr viel selber machen. Das kennt man ja auch von anderen Plattformen, wie zum Beispiel ImmoScout24 oder so, ist ja sehr naheliegend. Und genau diesen, das wollen wir damit eben unterstreichen, dass eben diese 24 genau das aussagt, genau.
Wenn du jetzt in 2, 3 Sätzen beschreiben würdest, also wir tauchen ja später noch länger ins Produkt ein, aber du für jetzt den Anfang zu hören, was genau kann ich jetzt mit Vivi24 machen als Kunde?
Also mit Vivi24 kriegst du eigentlich eine Full-Service-Plattform, wo du den vollen Service einer Immobilienaufbereitung und einer Verkaufsunterstützung bekommst für deine Immobilie, immer zum festen Preis, also unabhängig des Verkaufspreises, immer derselbe Preis. Und du sparst einfach bis zu 95% an Kosten gegenüber einem herkömmlichen Makler. Also du sparst sehr, sehr viel Geld bei uns. Es ist für die Käuferseite, ist es immer provisionsfrei. Also alle unsere Immobilien sind nach außen hin für die Käuferseite immer provisionsfrei. Und für die verkaufende Seite zahlst du eben einmalig eine Fixgebühr, wie ich gerade sagte, die immer fest ist. Und damit sparst du eben einfach sehr, sehr viel Geld. Und du kannst darüber hinaus noch selber, also du hast mehr Mitgestaltungsrecht, also oder Möglichkeiten. Du kannst einfach mehr und einfacher den Preis zum Beispiel verändern. Du hast mehr Übersicht, was gerade mit meiner Immobilie wirklich selber passiert. Du kannst also sehen, wie viele Anfragen sind schon eingegangen, wie viele Leute haben sich meine Immobilie schon angeschaut. Du kannst eben selber die Besichtigungstermine steuern, begleiten und verabreden. Also du hast bei uns, wie gesagt, zusammengefasst, mehr Möglichkeiten, mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten und sparst einfach sehr viel Geld.
Mhm, verstehe. Das heißt, wie so eine Art Airbnb dann auch, halt eben, wo ich eben eine Self-Service-Plattform habe, ist ja auch eine Fixgebühr beim Verkauf, dann nicht bei der Vermietung. Ne? Es geht nur um Verkauf von Immobilien.
Genau, es geht wirklich nur um den Verkauf. Also Vermietung haben wir nicht. Ist genauso auch gewerblicher Bereich haben wir nicht. Also es richtet sich ausschließlich auf den Privatbereich, also wirklich nur Privatkunden und Kundinnen. Und genau, es ist eben immer diese fixe Servicegebühr. Und zusammengefasst, ich habe ja diesen Begriff schon verwendet, Full-Service-Plattform. Es ist letztendlich, kann man es noch umschrieben sagen, dass wir uns zwischen einem Makler und einem herkömmlichen Portal ansiedeln. Also letztendlich sind wir eine erste Alternative zwischen diesen zwei Möglichkeiten. Bisher, wenn du eine Immobilie verkaufst oder verkaufen willst, machst du es eben entweder selbst, hast damit aber natürlich, also die meisten Menschen sind damit verständlicherweise auch überfordert, weil du einfach unheimlich viel wissen musst, was für Unterlagen brauche ich, wie funktioniert es mit dem Kaufvertrag, was für einen Preis möchte ich überhaupt erzielen oder kann ich erzielen, wie mache ich Fotos, wie mache ich so einen 3D-Rundgang, wie gestalte ich Besichtigung und. Also diese Möglichkeit hast du ja, das selber zu inserieren oder eben zu einem Makler zu gehen, der dir das alles abnimmt, der aber auch einfach sehr viel Geld kostet und wo du in der Regel auch nicht so diese Mitgestaltungsmöglichkeiten hast. Und wir sind eben genau dazwischen angesiedelt. Also ein paar Schritte machst du bei uns selbst, ja. Aber den Großteil, die komplizierten Sachen, die nervigen Sachen nehmen wir dir ab und inserieren es eben auch auf allen Portalen. Bei uns hast du ein gebündeltes Anfragemanagement und so weiter, genau.
Wenn ich jetzt bei euch inseriere als Kunde, ich erinnere mich noch an meinen Verkauf damals, aber wir haben versucht, ein Haus zu kaufen, ein gebrauchtes Haus. Haben über 20 Objekte uns angeschaut und die Qualität war wirklich von Hui bis Pfui, was Vorleistung betrifft. Wir hatten einen Makler, der hatte wirklich einen kompletten Ordner mit Energieausweis, was wurde wann repariert, sämtliche Unterlagen vom Architekten, Rechnungen, Instandhaltung, die am Haus gemacht wurden. Und dann hatten wir welche, wo wir gar nichts bekommen haben, wo du auch gar nicht wusstest, was du kaufst. Und das waren dann. Und dazu kam, wenn die Leute privat verkauft haben, war eben das Preisgefüge doch unterschiedlich. Wie ist es so, wenn ich jetzt bei euch installieren würde? Was sind so die Dienste, die ihr dann übernehmt und was muss ich selber noch machen?
Genau, also da muss ich auch sagen, ich kenne das genauso. Ich bin jetzt gerade dabei, einfach mal so aus Interesse halber selber zu gucken nach einer Wohnung und überlege eben da für mir was zu kaufen, aber es ist wirklich, wenn du da mal ein bisschen einsteigst, also wirklich katastrophal, wenn du dir überlegst, ja Leute, es geht um eine Immobilie, ja, du verkaufst da nicht irgendwie dein altes Sofa auf eBay Kleinanzeigen, sondern es geht da wirklich um deine Immobilie und ich finde es auch einfach wirklich oftmals eine Frechheit, wenn du dir dann so Makler anguckst, die da wirklich, wirklich viel Geld ja kosten und dann sind diese Fotos irgendwie so mit dem Handy gemacht, was dann irgendwie auch schon 20 Jahre alt ist und du kriegst eigentlich gar keinen Service. Das ist, und das hört man auch immer wieder von überall, wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Klar, es gibt auch da mit Sicherheit ganz gute, aber die Regel ist es leider nicht. Und bei uns ist es wirklich so, und da bin ich auch stolz drauf, dass wir wirklich eigene Leute haben. Das heißt also, wir haben wirklich eigene Fotografin. Wir haben eigene Leute, die wirklich kommen, um einen Grundriss zu machen, einen Grundriss zu erstellen, die wirklich einen 3D-Rundgang erstellen. Also es sind alles Leute, die sind eben auch nicht, wir haben keinen großen Pool von 10 externen Fotografen oder Fotografinnen, sondern die sind wirklich bei uns alle in-house angestellt. Und damit können wir natürlich auch wirklich einen super Qualitätsstandard haben und den auch halten. Und das ist wirklich eine Sache, die mich auch stolz macht, weil die Anzeigen, kriegen wir auch überall gefeedbackt, wirklich einfach sich sehr allein deswegen auch sehr abheben. Also das ist neben der Kostenersparnis bei einem Makler, was ich ja vorhin ansprach, und der Mitbestimmungsmöglichkeit oder Mitgestaltungsmöglichkeit eben auch, wie wir uns einfach abheben, weil einfach ich wirklich überzeugt bin, dass die Qualität wirklich super ist. Und zu deiner Frage, also bei uns gibt es, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts vergesse, aber es gibt, also auf jeden Fall machen wir Grundrisserstellung, Grundriss mit Wohnflächenberechnung. Wir machen einen 3D-Rundgang, dass du also vorher auch schon die Wohnung oder die Immobilie, das Haus besichtigen kannst, ohne dass eben du ständig als Eigentümer, Eigentümerin da die Leute durchschleusen musst. Wir machen natürlich Energieausweisen aktuellen. Haben wir auch jemanden, der bei uns im Haus, der das selber erstellen kann. Wir prüfen die Unterlagen, die du uns zur Verfügung stellst, aber vervollständigen die eben, fordern also da auch alle neuen Unterlagen an, ob das jetzt Flurkarten sind, ob das jetzt aktuelle Grundbuchauszüge sind und was man eben alles braucht. Wir machen natürlich Fotos, wir richten virtuell ein. Das heißt also auch da, wenn man jetzt zum Beispiel eine Immobilie hat, die meinetwegen ein bisschen älterer Standard ist oder vielleicht auch die Situation ist, dass du jetzt eben gar nicht möchtest, dass vielleicht externe Leute so deinen Einrichtungsstil erkennen oder das irgendwie zuordnen können, da möblieren wir virtuell neu. Also wir entrümpeln das quasi oder wir räumen das virtuell aus und stagen das, so nennt man das. Also richten das quasi virtuell ein. Das kennt man vielleicht von so einem Konfigurator von IKEA oder so ein bisschen. Genau, das machen wir.
Mit Photoshop und dann oder wie machst du das? Also ich kenne hier, so gibt es so ein AI-Tool, das heißt Interior AI, macht also ein bekannter Indie-Hacker. Und da kannst du sagen, ich fotografiere hier meine Wohnung
und ich möchte die gern, keine Ahnung, im Scandi-Schick oder irgendwie im anderen Stil neu einrichten und dann macht die AI das alles, dann kann ich gerne mal verlinken. Ist wirklich interessant, was da alles rauskommen kann, aber wie macht ihr das?
Das kannst du mir auch gerne mal schicken. Wir sind ja da auch immer, da entwickeln sich die Tools ja auch fast ja wöchentlich weiter. Also insofern schickt mir das gerne mal zu. Ansonsten arbeiten wir auch, also wir haben auch Programme dafür. Es gibt auch AI-Tools, die da unterstützen. Viel machen wir aber da auch noch mit Photoshop, weil wir wirklich gemerkt haben, die AI-Tools ist schon beeindruckend, aber so richtig gut sind die nicht. Also für einen Heimanwender funktioniert es ganz gut. Aber um einfach mal so einen Eindruck zu bekommen, aber du siehst dann eben doch mal irgendwo, dass die Wände ein bisschen krumm und schief sind oder dass dann irgendwie eben doch eine Lampe, die dann so verpixelt irgendwo noch hängt und so. Also es gibt AI-Tools, wenn jetzt irgendwo einfach nur vielleicht ein Bild wegzumachen ist oder wenn jetzt irgendwie vielleicht ein Wandschrank vor einer weißen Wand steht oder so, das kriegen die gut hin. Aber bei so einer voll eingerichteten Wohnung, wo dann überall noch, weiß nicht, der kleine Staubfänger Gartenzwerg irgendwo auf der Fensterbank ist, dann wird es schwierig. Und da gehen wir dann mit jemandem ran, der bei uns im Photoshop sehr gut kann. Und dann gibt es aber wiederum anderes Tool, was es dann möbliert. Also ist so eine Kette von Sachen, genau.
Was du gesagt hast, also ich habe es damals verglichen, wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufe, weiß ich mehr über das Auto, wie wenn ich ein Haus kaufe, ne? Weil du beim Gebrauchtwagen kannst du gucken, hat er einen TÜV gemacht, du hast ein Inspektionsheft, wo du sehen kannst, hey, wurden die Wartungsmaßnahmen alle durchgeführt und da kaufst du ein Auto für 5.000 Euro vielleicht und du weißt mehr wie beim Haus, was halt das Hundertfache kostet vielleicht, ne? Und das hat mich immer auch gestört an diesem ganzen Thema, dass es da außer jetzt dem Energieausweis gibt es eigentlich keinen Standard, den man einhalten muss oder soll, auch als so Nachweis, wo du dann wirklich sehen kannst, hey, ist da alles in Ordnung, ne? Das hat mich damals schon sehr überrascht einfach.
Total. Mhm. Also das sage ich ja. Ich finde, das ist auch ein Stück weit, so ein bisschen ehrfurchtslos vor diesen großen Werten. Und ich finde das dann, und das ist auch so ein bisschen, wo ich sagen muss, das ärgert mich auch bei vielen Immobilien. Wie gesagt, ich will jetzt nicht alle Immobilienmakler über einen Kamm scheren. Und es gibt da auch wirklich gute Profis, die ihren Job da wirklich ernst nehmen. Aber ich muss auch eigentlich sagen, es gibt eben auch sehr, sehr, sehr viele, wo ich einfach sage, das ist einfach völlig unangemessen, welche Preise die dann dafür verlangen, für die Dienstleistung, die sie tun, nicht beraten, nicht informieren, falsch informieren und wirklich dieses Aufbereiten der Immobilie einfach katastrophal schlecht machen und dann diese hohen Provisionen da verlangen, finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Und wie du sagst, du das ist einfach auch der Immobilie nicht würdig, wenn du da durchläufst mit einem, ich meine, das ist auch eine Entscheidung ja für viele Menschen, die sie vielleicht auch nur oder häufig ja auch nur einmal, wenn überhaupt, einmal im Leben treffen, sich entweder selber zur Eigennutzung eine Immobilie kaufen oder auch eine Kapitalanlage, gerade in dem Segment, in dem wir uns ja auch bewegen. Das sind ja gerade Privatleute und sind ja jetzt nicht semi-professionelle Leute, die jetzt schon das 20 Mal gemacht haben und die dann auch sagen, hey gut, ist mir wurscht, wie die Immobilie aussieht. Ich habe die Kapitalanlage, vermietet sich immer und fertig. Sondern es sind ja Leute, die privat, die meistens selber nutzen oder eben für ihre Kinder kaufen möchten oder eben auch verkaufen durch Schicksalsschläge, durch familiäre Veränderungen, Vergrößerungen, Verkleinerungen. Und das ist, wie gesagt, so emotional auch häufig, dass ich das dann einfach auch angemessen finde, wenn man da würdig mit umgeht und auch eine hohe Qualität dann liefert.
Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich kann bei euch eine Immobilie verkaufen, ich trage mich da ein, melde mich mit meiner, keine Ahnung, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, dann gibt es einen Erstkontakt via Telefon, dann macht man einen Besichtigungstermin aus, da werden vielleicht gleich Fotos gemacht, entsprechende Unterlagen aufgenommen und dann helft ihr mir das Inserat sozusagen oder ihr macht das Inserat sogar für mich, dafür zahle ich den Festpreis und dann spielt ihr es auf die Portale aus und bei euch selber wahrscheinlich. Und die Kommunikation mit dem potenziellen Käufer, die proxiert ihr dann auch noch?
Oder wie läuft also das? Hast du schon sehr gut zusammengefasst. Am Anfang ist es genau so, du meldest dich bei uns eben, sagst, ich habe hier eine Immobilie, die möchte ich verkaufen. Dann gibt es erstmal ein Erstgespräch, um überhaupt noch mehr Daten zu erfassen. Dann eben ein Videogespräch, was wir dann machen. Das ist also der erste längere Kontakt, so wie wir das jetzt machen und da mal geben wir auch schon mal eine erste Preiseinschätzung und dann haben wir genau diese Termine, die du gerade gesagt hast, dass dann eben jemand vorbeikommt, nochmal eine intensive Begutachtung durchführt, die du einfach nur vor Ort machen kannst und dann wieder weiter. Gibt es eben noch andere Termine, wo dann eben jemand kommt, der den Grundriss erstellt. Das ist dann allerdings ein gebündelter Termin. Ist also nicht so kleckerweise, sondern du bist da jetzt wirklich nur einmal involviert. Und dann machen wir das alles für dich, genau wie du gerade gesagt hast. Also wir inserieren die Anzeige für dich, spielen die aus auf allen Portalen, machen das ganze Anfragenmanagement auch. Also zu uns kommen dann die Anfragen, die und wir filtern auch schon vor. Das heißt also dann irgendwie so, es gibt zwar, was man von eBay Kleinanzeigen kennt, gibt es auch im Immobilien, in der Immobilienwelt, dass man so sagt, ja, was letzte Preis? Gibt es also auch da teilweise. Ganz witzig. Und da sagen wir aber, die leiten wir zum Beispiel gar nicht unbedingt weiter. Also da sagen wir einfach, das fassen wir so zusammen und da der so und so viele Leute haben angefragt. Aber dann gibt es eben auch Leute, die haben wirklich super alles aufbereitet und haben gesagt, guck mal hier, ich habe schon mit meiner Bank gesprochen und ich habe einen Eigenkapitalnachweis und wir filtern also vor, dass wir dir von 100 Anfragen, ist jetzt eine fiktive Zahl, aber dann vielleicht einfach 10 qualifizierte Interessentinnen und Interessenten weiterleiten, wo du dann sagst, okay, cool, die passen oder die könnten passen und genau, so machen wir das.
Und dann mache ich wiederum den Besichtigungstermin aus und ab da mache ich es wieder komplett alleine oder seid ihr da mit dabei? Keine Ahnung, wenn jetzt jemand kommt und der sagt, hey, okay, der Preis ist ja schön, aber ich zahle nur das. Helft ihr dann da auch dazwischen als Vermittler oder seid ihr ab dem Punkt dann raus?
Also wir machen das auch, also wir begleiten, wir haben einen Besichtigungsservice. Also das heißt, wenn jetzt eben zum Beispiel Menschen zu uns kommen, die ihre Immobilie verkaufen möchten, die, weiß ich nicht, einfach ganz woanders wohnen oder vielleicht auch aus Altersgründen oder aus gesundheitlichen Gründen so eine Besichtigung selber nicht durchführen können oder auch wollen. Es gibt auch emotionale Gründe, warum man das teilweise nicht möchte. Dann haben wir einen Besichtigungsservice. Das ist also ein extra Paketmodul, was man bei uns dazu buchen kann. Das ist aber auch das einzige extra Paket, was wir überhaupt anbieten. Also wir haben wirklich nur diese zwei Preise, also Vivi Komfort und Vivi Flex heißen die bei uns. Genau, das heißt aber ansonsten, hast du recht, ist eben das Konzept, dass du selber die Immobilie dann oder die Besichtigung durchführst. Weil wir eben da auch der Überzeugung sind, dass sehr häufig eben du als Eigentümer oder als Eigentümerin einfach selber der beste Experte oder Expertin eben bist zu deiner Immobilie. Du weißt genau, wann die letzten Reparaturen gemacht worden sind. Und wir haben es wirklich erlebt jetzt in den letzten 4 Jahren, dass die Leute das in der Regel mit einem, ja, oder andersrum gesagt, der Makler macht es eigentlich immer ein bisschen angelernt, diese Begeisterung für diese Immobilie. Und die Verkaufenden tun es aber eigentlich so ganz automatisch, dass die eigentlich selber das super darstellen, super happy sind und das wirklich mit Stolz präsentieren. Und das kriegst du eigentlich in der Regel gar nicht so selber hin. Und deswegen denken wir, ist das der bessere Weg.
Sie sind emotionaler dabei, wenn sie ihre
emotionaler verkaufen.
Ja. Und jetzt über den Preis haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, der ist auf der Webseite aber irgendwo ein bisschen versteckt. Dann, du hast jetzt zwei verschiedene Modelle genannt. Ist es aktuell immer der gleiche? Kannst du sagen, was es ungefähr kostet?
Ja, ist immer der gleiche Preis. Also das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, dass wir eben da keinen Unterschied machen, ob die Immobilie, weiß ich nicht, 500.000 Euro kostet oder 2 Millionen, weil wir eben auch da der Meinung sind, es ist nicht mehr Aufwand, eine 2 Millionen Villa. Irgendwann wird es schon ein größerer Aufwand, wenn es jetzt großer Palast wird. Aber so in der Regel, was man so hat, es ist eigentlich immer der gleiche Aufwand für uns. Und deswegen sagen wir auch da, wollen wir es eben fair handhaben. Und das kostet 4.900 Euro mit inklusive Mehrwertsteuer, also brutto für einen Endkunden. Und das Besichtigungspaket kostet 1.900.
Zusätzlich dann nochmal sozusagen.
Zusätzlich, genau. Genau. Wir empfehlen das meistens. Wir empfehlen das meistens nicht, weil wir sagen, aus gerade genannten Gründen empfehlen wir das meistens auch gar nicht, dieses Besichtigungspaket. Aber wir bieten es eben an, weil wir natürlich allen einen Service anbieten wollen, auch die es eben nicht die Besichtigung nicht durchführen können.
Jetzt hast du 5% ungefähr Maklerprovision, glaube ich, aktuell. Oder je nach Bundesland, es ist immer noch unterschiedlich,
bin ich mir gerade sicher. Es ist unterschiedlich. In Deutschland, in Berlin sind es immer noch die standardmäßigen 7,14%, die sich aufteilen ja auf Verkäuferseite und auf Käuferseite. Genau, aber in Summe sind es eben Belastung sind es eben 7,14% in der Regel.
Da hast du schon bei einer Wohnung bei 100.000 Euro dann die 7.000 Euro sozusagen. Ihr seid dann schon interessant, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet, ab 100.000 Euro Immobilien, sage ich mal, oder schon, sogar schon drunter, je nachdem, wie man es halt
sich rechnet. Genau. Also auf jeden Fall muss sagen, und diese Größenordnung, die du gerade angesprochen hast, die gibt's ja in Berlin und Berliner Raum eigentlich faktisch oder eigentlich wahrscheinlich so gut, wenn es jetzt nicht irgendwo ein ganz abgelegene Ortschaft ist oder so, dann gibt's die eigentlich fast gar nicht mehr. Also es sind dann wirklich sehr seltene Fälle. Und neben dem Preis ist es einfach, wie gesagt, wirklich, wo ich überzeugt bin, dass einfach unsere Qualität auch ganz gut ist.
Jetzt seid ihr ja keine Makler im rechtlichen Sinne und das glaube ich auch, weiß gar nicht, wie der Begriff da geschützt ist, aber da macht ihr euch ja sicherlich keine Freunde mit so einem Modell.
Ja, das stimmt. Das ist ein Thema. Wir haben das auch sehr lange, das war auch Teil, warum wir wirklich erstmal eine ganze Weile das rechtlich ausgelotet haben und ausgearbeitet haben, wie man da sich positioniert und wie man das auch vertraglich gestaltet, dass man das eben so in der Form machen kann. Weil es gibt natürlich Parallelen dazu, aber wir sind genau, wie du es gerade gesagt hast, eben rechtlich kein Makler. Und das hat im Wesentlichen den Grund, dass ein Makler ja eben provisions- oder erfolgsvergütet bezahlt wird. Also bei dem Verkauf wird eben die Provision dann fällig und der Makler wird bezahlt. Und bei uns ist das nicht der Fall. Also wir werden erfolgsunabhängig. Es ist ein erfolgsunabhängiger, das ist jetzt so eine sperrig deutsche Formulierung, aber es ist ein erfolgsunabhängiger Festpreis, der eben immer fällig wird für die Dienstleistung. Also juristisch ist es so oder rechtlich vertraglich ist es so, dass wir also dafür bezahlt werden, diese Immobilie aufzubereiten und diese Immobilie oder quasi diese Aufbereitung der Immobilien, diese Dienstleistung, das ist das, was man bei uns letztendlich kauft. Und ja, richtig. Insofern können wir uns damit abgrenzen und haben da eben auch keine direkten Schwierigkeiten. Aber du hast natürlich recht, das gibt es in der Form in Deutschland noch nicht. Und deswegen ist es auch oft gar nicht so einfach, das auch so allein bei Versicherungen zu erklären, was wir eigentlich machen. Ein kleines Beispiel habe ich gerade, deswegen fällt es mir im Kopf ein. Oder auch anderen sozusagen, ja, nee, wir sind einfach kein Makler. Und es gibt aber, wir hatten auch schon mit Abmahnungsfällen zu tun und so weiter, aber die haben wir ja Gott sei Dank alle auch gewonnen, weil wir das sehr lange auch vorbereitet haben. Und
euch Makler abgemahnt haben dann sozusagen.
Ja, genau. Muss man einfach, wir haben ja auch ein paar Sachen. Also was man zum Beispiel nicht machen darf, ist einfach pauschal auf die Webseite zu schreiben, 0%
die Alternative zum Provision. Makler.
Oder, was sagst du?
Ja. Die Alternative zum Makler oder sowas.
Ja, doch, das darf man, okay. Aber man muss da ganz genau reingehen und sich eben überlegen, was ist nicht irreführend. Also du darfst zum Beispiel auch nicht so sagen, bei uns sparst du pauschal, sondern man muss eben dann immer einen Kontext setzen, ab wann man spart. Man muss immer sagen, okay, es ist eben ein erfolgsunabhängiger Festpreis. Du kannst auch nicht einfach sagen, wir werben mit 0% Provision. Sondern man muss eben sagen, es sind 0% Provision, aber es ist eben ein erfolgsunabhängiger Festpreis. Also solche kleinen Sachen muss man eben sagen, um da nicht irreführend sein zu können oder so. Das sind eben genauso kleine Feinheiten, die man sehr genau ab. Es ist ein schmaler Grat, aber wenn man den einhält, dann diesen Korridor, dann funktioniert.
Jetzt seid ihr aktuell, du hast glaube ich erwähnt, in Berlin hauptsächlich am Start mit eurem Angebot.
Berlin und Umgebung, also
okay. Berlin und Brandenburg, ganz Brandenburg sozusagen.
Ja, genau.
Okay. Seid ihr deswegen noch jetzt, ich nenne es mal regional, obwohl es ja auch schon bevölkerungstechnisch eine große Region ist, weil das dann in den Bundesländern da unterschiedliche Regelungen gibt und ihr erstmal schauen müsst, wo läuft's wie? Oder ist es eher so ein Thema, weil eben du mit Personal vor Ort kommen musst, um diesen Mehrwert zu bieten, weswegen ihr noch nicht weiter aus der Region raus seid?
Ja, eigentlich ist das der Grund. Also die Regularien sind eigentlich da überall gleich. Die Prozentsätze sind ein bisschen unterschiedlich, aber so vom Grundsatz her sind die Regularien da überall sehr vergleichbar. Und das ist eigentlich eher, dass wir uns jetzt in Berlin und Berliner Raum etablieren. Und weil wir eben so das ist ja so ein Hybridmodell aus digitalem Business und eben physischem Business, weil wir eben auch mit viel Personen ja auch oder mit sehr vielen Mitarbeitenden arbeiten, die eben ja wirklich zu dir kommen, zu deiner Immobilie, die Fotos machen und dann eben diese Digitalisierung. Also ein rein digitales Produkt ist es eben nicht. Und deswegen haben wir da die Situation, dass wir natürlich immer Leute vor Ort brauchen. Und um die Qualität einfach diesen Standard halten zu können, wollen wir nicht dieses Fahren, dass wir sagen, wir versuppen das Ganze und dann haben wir da irgendwo einen Fotografen, den wir irgendwie per Freelancer beauftragen, sondern wir wollen das eben gerne auch alles aus einer Hand haben, damit wir unsere Standards da wirklich durchsetzen können. Und deswegen, also das ist auf jeden Fall unsere Zukunftsvision, dass wir das ausrollen im ganzen deutschen Raum. Das sehe ich auch als sehr möglich und machbar. Aber jetzt aktuell ist es eben so, aus den genannten Gründen, vor allen Dingen Mitarbeiterzahlen, dass wir erstmal in Berlin und Umgebung angefangen haben.
Ist der Markt da gerade groß genug dann, dass du jetzt das validieren und weiter ausbauen kannst dann so? Jetzt, wir wissen ja so ein bisschen aus der Presse, dass die Preise runtergegangen sind, aber funktioniert für euch schon noch gut? Wie viel
habt
ihr gerade im Angebot? Wie viele Immobilien sind über euch im Angebot?
Ich weiß gar nicht, was jetzt wirklich gerade gelistet ist im Verkauf. Sind es, glaube ich, jetzt aktuell, also wir haben, ich weiß wirklich, was jetzt gerade live ist. Ich müsste jetzt selber mal ganz kurz gucken. Ich glaube, es sind jetzt gerade, glaube ich, 10 im Verkauf. Mhm. Und also die wirklich jetzt gerade live sind. Dazu sind einige noch in der Vorbereitungspipeline, bestimmt auch nochmal so viele. Und in der Verkaufspipeline, also dann, die dann einfach schon gar nicht mehr online sind, weil sie schon verkauft sind, wo dann einfach die letzten Abwicklungen sind. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber das sind dann, weil ich den Bereich nicht mehr genau begleite, aber es sind dann, glaube ich, auch nochmal so 10, das sind so 10 ungefähr. Ja. Jetzt gerade so in dem Bereich, aber genau, so ist es.
Okay.
Oder frag du erstmal?
Nee, mach du ruhig.
Nee, ich wollte nur sagen, zu der Frage, die du ja angerissen hast, zu den Preisen, die gesunken sind, das stimmt. Aber umso mehr ist es, das spielt uns eigentlich eher in die Karten, weil ja viele, also Zinsen sind gestiegen, sind ja überall bekannt. Die Banken fordern mehr Eigenkapital. Also du musst mehr eigenes Geld überhaupt mitbringen, um eine Finanzierung zu bekommen. Und gerade Makler und Maklerinnen wurden auch früher schon nicht mitfinanziert oder in seltensten Fällen mitfinanziert. Und so ist es jetzt auch. Das heißt, du musst, um überhaupt die Finanzierung zu bekommen für eine Immobilie, sowieso schon mehr Eigenkapital mitbringen. Einfach das, was du der Bank vorweisen musst. Und dazu musst du eben noch diese Nebenkosten selber bezahlen, sprich dann irgendwie Makler und so weiter. Und das natürlich spielt uns sehr in die Karten, wenn wir einfach sagen können, unsere Immobilien sind provisionsfrei. Und gerade weil die Preise runtergegangen sind, dadurch, dass wir eben auch für die Verkäuferseite natürlich einen deutlich niedrigeren Preis kosten als ein herkömmlicher Makler, kann er natürlich diesen Mehrgewinn einfach für sich verbuchen. Also das heißt, bekommt einfach mehr Geld für seine Immobilie letztendlich, die er für sich behalten kann. Und das spielt uns natürlich eher in die Karten. Und die Transaktionen sind trotzdem da. Also es gibt immer Leute, die ihre Immobilie verkaufen und auch kaufen. Es gibt natürlich weiterhin Erbschaftsfälle, lebensverändernde Situationen, dass ein Kind dazukommt, dass ein Kind auszieht, dass man vielleicht auch in eine andere Region zieht oder was weiß ich. Das gibt es natürlich trotzdem auch weiterhin alles.
Wie vermarktet man das aus Marketing-Sicht? Also wie akquirierst du A, neue Verkäufer auf die Plattform, die euch finden, um erstmal das Modell kennenzulernen? Ich kannte vorher nicht zum Beispiel. Jetzt komme ich nicht aus Berlin, hört man wahrscheinlich, aber wie lernt man euch kennen? Ja. Wie vermarktet ihr euch da? Ist es rein digital?
Das ist auch eine gute Frage. Also generell haben wir wirklich verschiedene Ansätze. Das ist auch so einmal wirklich ganz klassisch Online-Marketing. Also wir sind jetzt sehr viel auf Social Media, machen wir sehr viel Werbung. Google ist nicht ganz so bei uns im Fokus, weil du bei Google einfach keine Medien ausspielen kannst, sondern ja eigentlich nur eben mit Suchanzeigen. Also bei Social Media machen wir sehr viel.
Mit so Kurzvideos dann, um das Modell zu erklären.
Ja, genau, Kurzvideos, Postings, was man ja alles von Facebook, Instagram oder auch LinkedIn oder so kennt, ne? Genau, da kannst du einfach schneller mit einem Posting einfach natürlich schneller eine Message rüberbringen. Anders als wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, Immobilie ohne Makler verkaufen bei Google eingibst. Diese sind alle besetzt mit irgendwelchen letztendlich doch Maklern. Und sich dagegen durchzusetzen, ist wahnsinnig teuer. Also ich glaube, da kosten die Klicks, glaube ich, bis zu 50 Euro oder sowas. Und da ist der Outcome wirklich überschaubar. Deswegen haben wir da den Weg gefunden. Und ansonsten wirklich klassisch auch mit Offline-Werbung. Also wir haben wirklich solche Sachen, dass wir dann sagen, wir haben uns ein paar Anhänger gekauft, ganz simpel, und haben da von einem befreundeten Metaller also hinten so ein Gestell raufschweißen lassen und haben dann da große Planen reingehangen. Die stellen wir in die Postleitzahlregionen, wo wir dann Postwurf, also eine Flyer-Kampagne machen, eine Print-Kampagne, also sowas. Und dann stellen wir es da zum Beispiel in die Einfamilienhaussiedlung, dann gibt es da ein Café und dann stellen wir den Anhänger zum Beispiel da noch vors Café. Und dann hast du, weiß nicht, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher hast du den Flyer gesehen, vielleicht einmal umgedreht und dann weggeworfen, wie man es ja meistens macht. Aber zumindest ist so das Logo und die Farben einmal drin und dann kommst du zum Café und siehst dann, ach ja, das habe ich doch gestern schon gesehen. Und im besten Fall natürlich dann auch nochmal mit Social Media. Und dann hast du schon mal ein paar Touchpoints. Das sind eigentlich so die Wege und ansonsten auch bei den Immobilien, die wir verkaufen, dass wir da Planen an die Zäune machen, und also es ist so ein Mix eben aus kreativ, was man so kreativ selber machen kann. Und da kann man eben auch wirklich sehr viel auch mit wenig finanziellen Mitteln dann gestalten. So eine Plane zum Beispiel, die kostet nicht viel Geld und macht aber viel Aufmerksamkeit. Und das sind so die Wege, die wir da haben.
Wie viele Anhänger habt ihr gekauft?
Wir haben jetzt aktuell, wie viel waren es jetzt? Drei Anhänger.
Okay. Ja. Das ist interessant. Ja, das ist cool, dass du sagst, weil das habe ich neulich auch wieder wo gesehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber das dann zu kombinieren ist ja das Geheimnis eben, dass du in dem Kopf der Leute dann drin bleibst, die jetzt dann gerade auch aktiv das Bedürfnis haben, da was zu machen. Das ist das Schwierige, die Leute
ja,
zu
genau,
finden.
Ja, genau.
Du brauchst jetzt nicht auf eine Immobilienmesse gehen oder so, ne? Deswegen fand ich
genau, das genau. Also du musst halt immer wieder, das hört man ja auch bei anderen Marketing, du brauchst halt das Begriff dafür sind ja diese Touchpoints, die brauchst du halt, das muss einfach mehrmals sein. Das ist, die wenigsten Leuten sehen was und kaufen es dann sofort. Das erkennt man ja auch von sich selbst, da musst du es manchmal eben mehrmals sehen. Und gerade so ein Immobilienverkauf ist eben ja auch jetzt nicht sowas, wo man jetzt einmal sagt, ach ja, das hört sich gut an, das mache ich, sondern das ist ja auch ein Prozess, der ein bisschen länger dauert.
Wo findest du in Social Media denn Leute, wo Immobilien verkaufen? Also was funktioniert da gut? Ist es klassisch noch Facebook, weil da eher die ältere Generation, so wie ich oder älter sind, die vielleicht was verkaufen wollen? Oder
genau.
LinkedIn? Also auf TikTok wirst du ja wahrscheinlich da, oder ist das jetzt ein Klischee, was ich da im Kopf habe?
Nee, da hast du schon recht. Also natürlich sind die User, das Alter der Userinnen unterschiedlich. Aber wenn man sich überlegt, ich glaube, ich habe die Zahl jetzt gar nicht mehr ganz genau im Kopf, diese Statistik, aber ich glaube, in Deutschland, glaube ich, alleine 30%, die immer noch Facebook nutzen oder so. Und wenn man da mal alleine ein bisschen runterrechnet, also das ist wirklich, wirklich diese, das ist dann in Berlin sind es dann immer noch so fast 1,5 Millionen Leute oder sowas. Da kann man sich ja vorstellen, immer diesen Funnel, auch wenn man den sehr, sehr spitz macht und sehr wenig unten bei rauskommt, ist es immer noch so, dass man sagt, da sind Leute, wo es dann eben passt. Genau, was ist im Wesentlichen Facebook, genau. Aber auch
und die Leute und dann auf die andere Seite sich angeschaut, also für die Immobilienkäufer, wo habt ihr die am liebsten dann auf den Portalen, die du hast ja vorhin ImmoScout genannt und so weiter,
genau.
Habt ihr dort ein normales Listing, kann man das dort hervorheben oder versucht ihr auch die Leute auf eure Webseite zu bekommen, da sind ja die Immobilien auch gelistet.
Ja, also du kommst quasi, wenn du auf anfragst, kommst du auch auf unsere Webseite. Das hat so mit dem Anfrageprozess und in welcher Form du das Exposé bekommst und so, kommst du dann schon auch auf unsere Webseite. Aber der Traffic ist natürlich bei den Portalen einfach viel, viel höher von Leuten, die suchen. Also deswegen ist das aber für uns auch unproblematisch und völlig okay. Also die kommen gerne darüber.
Okay, also ich kann jetzt nicht direkt über ImmoScout oder sowas dann anfragen, sondern ich komme immer über eure Website rein und dann habt ihr auch den Funnel der Anfragen sozusagen bei euch.
Ja, also du kannst schon über ImmoScout ganz normal anfragen oder über Kleinanzeigen und du bekommst dann aber ein digitales Exposé zugeschickt. Also so ist halt der Anfrageprozess. Du kriegst dann ein digitales Exposé zugeschickt und das ist quasi eingebunden in unsere Webseite. Das ist dann quasi wie so eine Landingpage für speziell diese Immobilie.
Du hast gerade Kleinanzeigen genannt. Ist es das Ding, was jetzt auch gut funktioniert dann für Immobilien in so einer Preisklasse?
Ja, lustigerweise schon. Also hätte ich früher auch nie gedacht, aber Kleinanzeigen ist wirklich ein sehr relevantes Portal mittlerweile für Immobilienverkäufe. Und sogar im professionellen Segment, also früher aus der Projektentwicklung kenne ich das noch, da sind Sachen für mehrere Millionen Euro, haben die Leute mit 3 Handyfotos bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Also ganz skurril, ja, hätte ich niemals gedacht, aber nutzen die Leute auf jeden Fall.
Ja, das habe ich da jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, auf jeden Fall.
Ja, ja, ja.
Ich verkaufe gerade auch wieder ein, zwei Sachen, wo die Kinder nicht mehr brauchen oder auch von mir. Und da habe ich schon auch die Probleme, die du vorhin genannt hast, mit den nicht ganz ernst gemeinten Anfragen.
Der
Und
letzte
das macht
Preis.
ja sowas oder andere Dinge. Und einen Tag später ist der User dann gelöscht, ne? Und du hast halt das Ding reserviert oder so. Und das ist dann ziemlich ungeschickt, finde ich.
Naja, also ich finde es auch immer wieder witzig, aber man muss sagen, Kleinanzeigen ist halt mittlerweile wirklich ein relevantes Portal geworden, wo einfach ja alle sich bewegen. Also wirklich ja echt ein kompletter Schnitt durch die Gesellschaft und ja, das wird schon genutzt.
Was kannst du beim Marketing noch machen? Ist es dann auch so, machst du auch so Printkampagnen dann, wenn ihr lokal oder regionales unterwegs seid? Kannst du
Genau.
Fernsehwerbung machen, nur auf
Nee, also
oder
Fernsehwerbung
sowas?
kann man bestimmt irgendwo. Oder warst du mit deiner Frage fertig, Janik?
Ja,
Oder?
was du kannst ja jetzt auch so regionale Sachen ausspielen, dann jetzt auch in Streaming-Portalen, die jetzt, was weiß ich, bei Prime Video gibt es heute Werbung oder sowas. Dann kannst du, glaube ich, ganz gut targeten und sagen, hey, ich möchte nur Berlin-Brandenburg oder sowas haben.
Ja, also Fernsehwerbung kann man eigentlich nicht wirklich bezahlen. Also das ist einfach unfassbar teuer. Deswegen machen wir das nicht. Auch jetzt irgendwie großflächige Außenwerbung machen wir nicht, ist ebenfalls sehr teuer. Dann jetzt bei generell Streaming-Diensten, da arbeiten wir auch noch nicht mit. Ist natürlich, wäre jetzt so der nächste Schritt, dass du dann irgendwie bei YouTube arbeitest oder generell auch mit YouTube oder so. Damit kannst du natürlich auch viel machen, aber sind wir jetzt auch noch nicht unser Fokus. Ansonsten, genau, was du gesagt hast, habe ich ja auch schon erzählt, dass wir eben die Printkampagnen wirklich machen und so Postwurfsendungen machen, eben in Verbindung mit unseren Anhängern, die wir dann verteilen. Und da kann man auch sehr, sehr genau und sehr regional das verteilen. Also Postleitzahl genau kannst du wirklich sagen, da soll was ausgeteilt werden und dann, das machen wir also auch.
Siehst du auch schön, ob sich's gelohnt hat dann
Ja,
hinterher.
kann man
Ja,
gut
verstehe.
verfolgen, ja.
Was ist so mit, ja, ich überlege jetzt gerade nochmal, weil es ja auch schon kompliziert ist. Also wahrscheinlich Influencer ist auch so eine typische Frage, wo ich, wenn ich E-Commerce-Unternehmen hier habe oder
Ja.
andere, die arbeiten dann auch mit Influencer. Gibt es da so ein paar bekannte Bau-Influencerinnen auch tatsächlich? Aber da ist es wahrscheinlich ein schwieriges Thema, in diese Richtung zu gehen, oder?
Ja, das wäre so ein ganz eigener Bereich. Man muss ja auch mal sagen, wenn du so eben ja noch relativ am Anfang bist und so mit dieser ganzen unternehmerischen Tätigkeit, obwohl wir jetzt schon ein paar Jahre dabei sind und auch schon das eine oder andere ja unternehmerisch gemacht haben, sind wir ja trotzdem noch so sehr involviert, mein Bruder und ich und auch so das Team, was wir haben. Wir haben ja so ein paar Leute auch, die eben so die Einzelbereiche verantworten und mit aufbauen. Aber wir sind ja sehr, sehr eingebunden noch. Und deswegen ist es so, dass man für solche Bereiche natürlich immer auch wirklich, die einfach sehr viel Kapazitäten fordern und wir da immer so sehr schauen müssen, welche Bereiche arbeiten wir uns jetzt rein oder in welche machen wir immer vielleicht ein bisschen oberflächlicher. Und genau das ist, glaube ich, dieses Thema jetzt Influencer-Marketing. Ich kann dir da wirklich gar nicht so, also habe ich gar keine Erfahrung mit und kann ich dir gar nicht so viel sagen. Es gibt bestimmt auch da so Immobilien-Influencer, Influencerinnen, aber habe ich keinerlei Erfahrung, was die kosten, was die nehmen, ob das sich überhaupt was lohnt oder sowas. Das müsste man vielleicht irgendwann später mal machen, wenn man vielleicht im Marketing vielleicht selber auch Leute hat, die selber angestellt sind oder da selber noch mehr Expertise mitbringen oder so. Das, wie gesagt, weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Ja, lass mal, du hast jetzt ein bisschen schon auch anklingen lassen, was ihr so technologisch alles macht. Das interessiert die Hörerinnen auch immer ganz, ganz gern. Habt ihr eure Plattform komplett selbst entwickelt mit dem, keine Ahnung, was da alles dahinter steckt? Du hast da schon Online-Exposé angesprochen.
Ja.
Dann gibt es diesen Funnel, die Formulare. Ist das alles, ist das komplett eine Eigenentwicklung?
Genau, das ist eine eigene Entwicklung. Und also die Ideen, da haben wir alles selber entwickelt. Wir haben auch teilweise, also auch größere Teile selber programmiert, haben da eben auch Leute oder jemand bei uns, der das schon eine Weile macht, haben da auch teilweise am Anfang eben auch mit externen Kapazitäten gearbeitet. Also es ist so ein Mix gewesen, so mit Freelancern, aber da ist viel eben aus eigenem Kopf entstanden und umgesetzt worden, genau. Ist aber auch noch nicht ganz fertig, muss man auch sagen. Da ist sicherlich, aber ich denke mal, so eine Plattform ist wahrscheinlich nie ganz fertig. Aber genau, so ist so die Aufteilung gewesen. Viel bei uns, bisschen was außen. Ja.
Kannst du was zu dem Stack sagen, was da für Technologien verwendet werden, oder bist du da zu weit weg? Also Programmiersprachen und solche Sachen?
Wir haben sehr viel eben mit React gearbeitet. Aber ansonsten kann ich dir jetzt nicht im Detail, also wenn du jetzt noch tiefgehender Fragen stellen würdest, dann würde ich wahrscheinlich schon sehr schnell aussteigen. Aber genau, So.
Und was jetzt hier so, wenn es ums Thema Skalierung geht, musst du ja jetzt viel von eurem Prozess automatisiert bekommen. Habt ihr da irgendwas? So was macht ihr viel mit Zapier Make oder solchen Tools, die euch gewisse Dinge, die sonst ein Mensch machen muss, dann automatisieren?
Also wir haben, das ist auch das Schöne bei uns, wir können sehr viel immer wirklich mit unseren Mitarbeitenden abbilden und können eben die einzelnen Tools immer erstmal wirklich physisch testen. Also wir können wirklich dann sagen, können erstmal sagen, am Anfang haben wir dann gesagt, okay, an der Stelle muss eben manuell eine Mail verschickt werden oder soll später mal automatisiert eine Mail verschickt werden, mal gucken, ob das überhaupt angenommen wird oder ob das hilfreich ist. Und dann haben wir eben am Anfang gesagt, gut, dann macht es eben erstmal die ersten Monate wirklich jemand mit einer Wiedervorlage physisch. Das ist also bei uns ganz schön, dass wir da wirklich sehr viel erstmal ausprobieren können, ohne dass wir da einen großen Programmierungsaufwand haben. So haben wir das in der Vergangenheit immer getestet oder gemacht und umgesetzt. Und ansonsten hast du aber natürlich total recht. Wir haben da viele Schritte. Das ist dann aber teilweise mit unserer CRM-Software, die wir dann so programmiert haben, wo dann viele Schritte rausgehen und genau. Verstehe. Oder wo dann einfach viele Sachen automatisiert wurden.
Du automatisierst dann erst, wenn du merkst, hey, der Prozess funktioniert so, wenn es der Mensch macht.
Genau.
Und dann kann man die Zeit
reinbringen. Ja, genau. Also bloß nicht den Fehler machen, irgendwie zu viel. Kostet alles wahnsinnig viel Geld und meistens macht man es dann am Markt vorbei, wenn man sich irgendwas selber vorstellt. Man ist ja dann auch in seiner Bubble drin. Und dann wirklich erstmal testen, ob es so angenommen wird. Erstmal wirklich einfach mit eigener, in der Praxis einfach mal selber ausprobieren, testen und dann gucken. Und wenn man dann irgendwie merkt, oh, die Anfragen explodieren, das wird so nachgefragt, dann sage ich immer, das ist ein Luxusproblem. Also das löse ich dann immer gerne und dann, wenn man, dann hat man ja das Testing gehabt und das Proof of Concept und dann kann man es gerne umsetzen. Aber vorher erstmal anders, ja.
Du hast im Intro ein bisschen anklingen lassen, wie ihr das am Anfang gemacht habt mit der Maklerfirma, die ihr hattet. Und dann habe ich nicht so ganz verstanden mit Finanzierung. Ich hatte mal in der Elternfolge den Yannick von Insurgo zu Gast. Das ist auch eine Maklersoftware, aber für Versicherungen. Und er war früher Versicherungsmakler und hat dann gemerkt, hey, die Software, die es gibt, ist alles nicht gut. Mhm. Und hat dann seine Maklerumsätze genutzt, um eine Agentur zu beauftragen, die Software zu entwickeln. Und daraus ist dann ein SaaS entstanden. Und dann hat er irgendwann aufgehört mit dem Makler-Dasein, weil er sich nur auf das SaaS konzentriert hat. Heute hat er, glaube ich, wieder auch eine Maklerfirma dazugenommen, einfach um den Kunden besser zu verstehen.
Naja.
Wie habt ihr das damals genauso auch gemacht? Dann habe ich das richtig verstanden. Also ihr habt die Umsätze genommen, die ihr mit eurem Maklerjob verdient habt, um eine erste Version der Software zu bauen? Oder habt ihr Geld genommen, das ihr verdient hattet und habt das erstmal investiert? Wie ist so der Anfang gelaufen?
Genau, das stimmt.
Erstmal den Softwareaufwand so.
Genau, da hast du recht. Das habe ich auch vorhin so ein bisschen im Galopp schnell durchgegangen. Das war vielleicht ein bisschen sprunghaft auch erzählt. Es war ein Mix. Also wir haben angefangen, also generell die Selbstständigkeit ist, habe ich ja schon erzählt, sehr alt. Also auch so die erste Zeit war wirklich so, auch Schülerjobs und so haben wir immer auf Rechnungsbasis gemacht. Also es war nie so klassisch angestellt Café oder an einem Supermarktkasse, sondern ich weiß nicht, hatte einen Hausmeister-Service zum Beispiel und bin dann wirklich so mit dem geliehenen Akkuschrauber mit 16 dann zu den Leuten gefahren und habe Sachen repariert oder Rasen gemäht oder sonst was und habe dann so im Einzelunternehmen mein Taschengeld so ein bisschen aufgebessert. Bei meinem Bruder war es nicht anders und dann ging es eigentlich so weiter, bis wir eben dann, Jakob und ich, das ein bisschen größer, professioneller gemacht haben, eben in Form dieser Projektentwicklung und hatten da eben ja auch mit Immobilien und mit Grundstücken im Wesentlichen ja zu tun, die wir dann entwickelt haben, Baugenehmigung eingeholt haben und alles, was damit zusammengehangen hat, Planung gemacht haben und haben damit eben über die Jahre, wir haben das 4 Jahre gemacht, einen größeren Eigenkapitalmenge zusammengespart, verdient und die haben wir dann letztendlich, also das ist eigentlich der größte Betrag, den wir dann jetzt auch zur Umsetzung unserer Startups jetzt nutzen. Also es ist komplett eigenfinanziert und die Maklertätigkeiten, das war eher so ein bisschen Lohn- und Brotgeschäft. Also da haben wir dann so unsere laufenden Kosten mitbezahlen können. Das haben wir aber nie wirklich sehr groß und sehr viel Energie reingesteckt, sondern das lief nebenbei gut mit und hatten da eben dann auch unsere Leute, die eben da mitgearbeitet haben, ein paar angestellte Makler und Maklerinnen. Und das war aber eigentlich, um sich selbst zu tragen, um auch mein Bruder und mich die Lohnkosten letztendlich zu bezahlen, dass wir nicht so das ganze Gesparte aufbrauchen mussten. Und jetzt haben wir dann aber mit der Zeit dann eben umgeschwenkt.
Also das heißt, ihr habt dann mit der Maklertätigkeit jetzt aufgehört, ihr von dem Geld, was ihr jetzt heute schon verdient, und ihr seid die Einzigen, die in die Firma investiert hat sozusagen.
Genau, genau. Und genau, Makler, wie gesagt, mit wirklich klassisch Makler haben wir eben nichts mehr damit zu tun, sondern das haben wir dann relativ schnell wieder aufgehört, einfach weil es uns so vom Image nicht ganz entspricht, weil wir ja schon die Idee dazu hatten, dass wir immer gesagt haben, es muss doch irgendwie eine Alternative zwischen Portal und Makler geben. Es muss doch irgendwas geben, warum gibt es das noch nicht? Es muss doch irgendwas dazwischen geben, was einen fairen Festpreis hat. Es kann doch nicht sein, dass immer da so diese Riesenprovisionen immer sind. Und das war auch immer, weil wir es immer selber auch gemerkt haben, immer wenn wir erzählt haben, ja, wir haben nebenbei noch eine Maklerfirma, da war so, boah, ihr müsst ja wahnsinnig viel Geld verdienen. Oh ja, ja, ihr zieht ja das Geld den Leuten aus der Tasche und so. Und da dachten wir, so, nee, das entspricht uns so überhaupt nicht. Und dann haben wir eben damit dann irgendwie das auch wieder runtergefahren, weil es ja auch ein kompletter Zielkonflikt ist mit dem, was wir jetzt machen. Das wollen wir eben ja natürlich gar nicht bedienen, diese Verwechslung.
Ich habe im Freundeskreis auch Gründer, die eine Familie gegründet haben. Jetzt interessiert mich natürlich, wenn ihr zu zweit seid und wahrscheinlich habt ihr eine 50-50-Aufteilung. Seid zwei Brüder. Das gibt's ja auch schon, hat ja auch schon Spannungspotenzial, aber anscheinend, du hast ja auch erwähnt, dass ihr euch sehr gut versteht und auch privat viel miteinander macht. Wie kriegt man das hin, dass das sauber funktioniert? Habt ihr eine feste Einteilung für die Themen? Ist klar, was du machst, was der Jakob macht? Oder wie gibt's auch Konflikte? Wie regelt ihr die?
Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, die gibt's nicht. Also natürlich gibt's die auch, aber ganz grundsätzlich ist es wirklich so. Und das ist, kriege ich auch mit im Freundeskreis und im Bekanntenkreis, dass, würde ich sagen, Jakobs und meine Beziehung zueinander wirklich sehr ungewöhnlich eng ist. Und das ist wirklich ein sehr, sehr vertrautes Verhältnis. Also ich kann wirklich Jakob in allen Bereichen vertrauen. Das ist wirklich ein sehr intelligenter, emotionaler, intelligenter, aber auch wirklich aus Business bezogen, sehr zuverlässiger Typ. Und ich wage jetzt mal von mir zu behaupten, dass ich das in vielen Bereichen eben auch bin. Das will damit sagen, dass wir wirklich uns in vielen Bereichen einfach da blind vertrauen können und wir auch beide miteinander sehr wohlwollend sind. Das heißt also, wenn der eine eben mal sagt, er fährt jetzt mal 3 Tage in Urlaub oder so, dann zählen wir da jetzt auch keine Urlaubstage oder sowas und sagen einfach natürlich, fahr los, hab eine schöne Zeit. Und aber natürlich gibt es auch Konflikte. Es gibt auch immer mal so die Situation, weiß ich nicht, dass man dann, der eine ist vielleicht mal, weiß ich nicht, eine Woche über vielleicht ein bisschen gedämpfter von der Stimmung, was ja alles menschlich ist, und der andere will aber Vollgas nach vorne gehen und der andere sagt aber eben eher, oh, irgendwie ist mir das alles gerade echt eine hohe Last auf meinen Schultern und ich weiß nicht so richtig und so. Das, glaube ich, sind ja normale menschliche Emotionen. Dann gibt es natürlich da auch mal Spannung, dass man sagt so, hey, sag mal, wollen wir das jetzt voranbringen, das Ganze, oder nicht? Was ist denn jetzt los? So, ja, ziehst du da noch mit an dem ganzen Strang oder nicht? Und natürlich gibt es dann auch mal Reibereien und Auseinandersetzungen, teilweise auch in Zielen, die ja nicht komplett unterschiedlich sind, aber mein Bruder ist sehr zukunftsdenkend und sehr groß visionär, sehr groß denkender Visionär. Und ich denke dann oft oder öfter, dass ich dann mal sage, ja Mensch, lass uns erstmal das Ganze setteln und auf eine Basis bringen, auf eine solide, und gucken, dass wir das wirklich in die richtigen Bahnen lenken, diese oftmals grandiosen Ideen. Und da gibt's manchmal, dass wir dann so ein bisschen uns dann ja in einem Gespräch oder so einigen müssen, wie bringen wir das alles unter einen Hut. Und genau darin liegt aber dann, glaube ich, auch wieder eine Stärke, dass man sagt, okay, der eine denkt sehr groß und sehr weit, ich ziehe mit, will es aber irgendwie in eine solide Bahn bringen, und dieser Mittelweg ist dann eigentlich so der wirklich funktioniert und womit sich beide wohlfühlen. Also zusammengefasst, es gibt auf jeden Fall auch mal bei uns Konflikte, aber grundsätzlich ist es sehr vertraut und sehr vertrauensvoll und sehr friedlich. Und wenn man einen Konflikt hat, dann ist der eigentlich auch immer nach 2-3 Stunden gelöst.
Aber so einen Schlichter braucht er jetzt nicht. Also wenn es so...
Nee, also ich glaube, ich kann mich an 2-3 Situationen erinnern. Da haben wir dann auch noch zu Hause gewohnt. Da wurde es dann wirklich, wirklich heftig und wild. Da sind unsere Eltern reingekommen irgendwann und haben gesagt, so, sag mal, was ist denn jetzt los? Und dann war das halt auch so, dass wir gesagt haben, also dann waren wir jetzt aber in dem Sekunde sofort auch wieder einig und gesagt, nee, sorry, ihr beide müsst jetzt raus, wir müssen es alleine klären.
Bevor und, die Eltern sich einmischen,
kriegen. Ja, gesagt, ja, genau. Das war dann so der Moment, so der, wie sagt man, der gemeinsame...
Der hat euch wieder zusammengeschweißt.
Ja, genau, der gemeinsame Feind in dem Moment ist dann, schweißt wieder zusammen. Und dann war es auch so, dass wir eigentlich uns dann so angeguckt haben und sagen, das ist doch jetzt auch irgendwie völlig absurd hier. Also wir brauchen eigentlich keinen Schlichter, würde ich damit sagen. Das ist dann sehr, sehr schnell. Geht's auch wieder so. Ja.
Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, dass ihr ein digitaler Makler oder ihr wollt ja digital diesen Prozess digitalisieren, hat er. Und jetzt hören wir ja, ihr seid in Berlin und in Brandenburg und eigentlich wollt ihr das weiter ausrollen, ist aber auch personalintensiv. Habt ihr euch oder jetzt habt ihr eine gewisse Reichweite ja wahrscheinlich schon erreicht? Gibt es da irgendwelche Leute, die sagen, hey, das ist ein cooles Modell, ich würde euch gern hier Geld geben, dass ihr das schneller ausbauen könnt? Ist das was schon passiert? Würdet ihr das machen oder wollt ihr das weiter in eurem Tempo skalieren?
Also ich bin nicht abgeneigt dazu und es ist auch ein Bereich, also wenn wir natürlich expandieren wollen, was wir tun wollen in andere Städte, dann wird man sicherlich früher oder später auf jeden Fall irgendwie eine Finanzierungsform benötigen. Also daran glaube ich schon. Ob das jetzt aber dann klassisch eine Bankenfinanzierung ist, ob das jetzt aber dann, ob das ein Investor ist, bin ich offen, sind wir beide offen. Also wir sind dem nicht abgeneigt, dem Ganzen. Natürlich so schön, so lange wie möglich das aus eigenen Mitteln machen zu können. Aber ich denke, irgendwann wird man da nicht drum rumkommen. So, ja, wir sind dem offen gegenüber und auch nicht ganz abgeneigt. Und es passiert noch nicht so häufig, aber wir haben oft die Situation, dass wenn wir eben auch mit Leuten sprechen, die grundsätzlich solche Investments tun oder auch mit anderen, die wirklich uns da ein sehr gutes Feedback geben, die ja so oft sagen, hey Mensch, wirklich einzigartige Idee, echt toll, super, das wird sich durchsetzen. Also wir kriegen oft dieses Feedback, aber das Gespräch geht dann noch nicht weiter, dass die dann irgendwie sagen, ich möchte gerne in euch investieren, habt ihr euch, weiß nicht, verkauft ihr ein paar Anteile an mich oder so. Das forcieren wir aber jetzt auch noch nicht so.
Wenn du jetzt weiter in Deutschland ausbauen würdest, würdest du dann erstmal in die nächsten Bundesländer bei euch in der Nähe gehen oder würdest du hergehen und sagen, hey, wir machen mal andere immobilienstarke Städte, weiß nicht, Hamburg, München,
ja, Frankfurt,
Stuttgart oder sowas?
Ja, nee, ich glaube, ich würde das so machen. Also ich würde dann die anderen größeren Städte direkt ansteuern und wir brauchen ja dann auch, also das Kernteam kann trotzdem bei uns in Berlin ja auch sein, brauchen dann vor Ort eben immer nur die Personen, die dann die Mitarbeitenden, die rausfahren und die Immobilie aufnehmen, sprich die Fotos machen, die Grundrisse erstellen, die vielleicht so eine erste gutachterliche Besichtigung durchführen. Es sind dabei ja immer relativ kleine Teams und das Kernteam, was dann ja die Exposés aufbereitet, ab dem Zeitpunkt ist es ja dann wieder digital. Die können dann eben auch bei uns in Berlin sein. Also ich glaube, ich würde das so machen, dass man dann die größeren Städte angeht.
Habt ihr in Berlin eigentlich ein Büro? Haben wir gar nicht drüber gesprochen dann?
Oder ja, haben wir.
Okay.
Ja,
okay.
Nee, wir haben ein schönes Büro in der Berliner Turmstraße. Und so ist auch ein ehemaliges Projekt von uns, wo wir drin sitzen. Und ja, genau. Nee, ist ganz cool.
Okay, also das heißt, die Leute sind vor Ort im Büro und dann müsst ihr mal schauen, wie man sowas macht.
Also wir können auch, wir haben alles digital. Also die Tätigkeit im Büro ist digital. Heute bin ich auch im Homeoffice. Aber, oder wenn wir mal im Urlaub sind oder so, dann kann man das auch gut machen. Wir haben aber schon den Ansatz, dass einfach das Teamgefüge einfach super gut ist und sich auch deutlich besser ausbaut und aufbaut, wenn man regelmäßig zusammen im Büro ist. Also und alle kommen auch sehr gerne ins Büro, auch wenn manche eine durchaus dreiviertel Stunde Anfahrt haben oder so. Aber wir haben da eine sehr gute Stimmung, haben auch ein kleines Fitnessstudio sogar im Büro, wo die Leute gerne hinkommen mit einem Boxraum. Und also wir haben da eine gute Zeit und ich komme gerne ins Büro, die anderen auch, aber wir könnten grundsätzlich auch remote arbeiten.
Du hast ja jetzt angesprochen, auch mit Investoren und selber finanziert, was ihr alles schon gemacht habt. Würdest du jetzt, also habt ihr all euer Eigenkapital jetzt schon investiert oder würdest du dann jetzt, wenn es in eine weitere Stadt geht, selber nochmal was nachschießen, wenn es möglich wäre? Oder würdest du dann tatsächlich gucken, ob du das extern bekommst, Bank oder Gründerdarlehen oder was auch immer möglich ist? Gibt es ja, glaube ich, auch von der KfW so eine Finanzierung, wenn das Modell schon funktioniert, kann man auch sowas machen, glaube ich.
Richtig, genau. Also das wäre genau solche Fälle, wo man dann sagt, darauf würde es dann hinauslaufen, dass man eben irgendwie eine Finanzierungsform bekommt, sagte ich ja. Das ist jetzt natürlich schön, wenn man es mit einer Bank hinbekommt und es ist sicherlich ein bisschen langsamer insgesamt so dieser Prozess, aber du behältst natürlich die weiteren Fäden in deiner Hand. Das wäre aber sicherlich so, wo man sagen würde, das wäre jetzt ein Investment, wo du sagen musst, da geht man ein bisschen in Vorleistung, um dann wieder nachziehen zu können. Ja, genau.
Gab es jetzt in den letzten Jahren so Situationen, wo du gezweifelt hast, ob es das richtige Modell ist, was ihr macht? Oder hat es für euch immer funktioniert?
Ach, ich glaube, das gehört auch dazu, so in so einer unternehmerischen Tätigkeit, dass es immer mal auch eine schwierige Phase gibt, wo man dann auch mal zweifelt und sagt, ja, was wären vielleicht Alternativen, die einem im Leben überhaupt noch so offen stehen. Aber grundsätzlich bin ich dann auch sehr schnell wieder dazu zurückgekommen, dass ich gemerkt habe, eigentlich so dieses unternehmerische, selbstständige Arbeiten genau meins und erfüllt mich wirklich zutiefst. Und auch mit meinem Bruder zusammenzuarbeiten, ist einfach wunderschön und macht sehr viel Spaß. Und auch wirklich mit dem Team das selber so aufzubauen und auch Leute so zu sehen, wie sie wachsen. Also wir haben Leute bei uns, die haben ganz angefangen als Fotograf, als Freelancer und haben jetzt eine kleine Führungsposition bei uns. Und das war ein Prozess über 5 Jahre. Das haben die sich am Anfang niemals vorstellen können. Und jetzt sind sie total glücklich und haben unsere Kleidung, Firmenkleidung beim eigenen privaten Sport an und stehen total dahinter. Und das zu sehen, erfüllt mich natürlich total und macht total Spaß und ist einfach eine ganz tolle Entwicklung. Und deswegen gibt es zwar diese Momente, ja, gab es, jetzt aktuell gibt es sie nicht, aber es gab die auf jeden Fall, wo ich immer mal so dachte, oh Mann, das ist echt einfach auch wahnsinnig viel Verantwortung, echt eine große Belastung, einfach wirklich wie so ein sehr schwerer Rucksack, den du trägst. Und ich glaube aber, dass das dazugehört, gerade am Anfang. Und dann so weiterzumachen, ja, jetzt gerade aktuell gibt es es nicht, aber ich kenne auf jeden Fall diese Gefühle teilweise. Aber wenn ich mit meinem Vater darüber rede oder wir beide, der das seit 50 Jahren macht oder nicht ganz, vielleicht seit 40 Jahren jetzt, dann sagt er auch, ja du, das ist völlig normal. Da gab es auch teilweise Phasen, da bin ich echt verzweifelt um den Block rumgelaufen und habe gedacht, so ja, wie ist der nächste Schritt? So, was kommt? Was ist in einem Monat? Keine Ahnung. Und dann gab es aber wieder eine sich verändernde Situation, wo man gemerkt hat, ja genau, das ist eben so diese Unternehmerwelt, was Unvorhergesehenes ist passiert, eingetroffen, guter Auftrag, ist dann doch noch die Unterschrift gekommen. Also ich meine jetzt auf ihn bezogen. Mhm. Und das hat sich alles in die richtige Richtung entwickelt. Und ich glaube, da so eine Grundzuversicht und so einen Grundoptimismus zu haben, ist da sehr wichtig. Und den haben wir, Gott sei Dank. Und ja, genau.
Du hast ja vorhin erwähnt, du hast mit 16 oder 17 dein erstes Gewerbe angemeldet und dann mit Rechnung, dann ist es jetzt ja auch schon das halbe Leben bei dir. Du bist ja auch noch jung.
Ja, eigentlich. Stimmt, ja.
Witzig, dann, stimmt. Ich glaube, schwierig ist eh dann, wenn man das so gewohnt ist, dann nochmal was anderes zu machen oder gar Angestellter zu sein. Das, glaube ich, wird mir irgendwann inkompatibel. Ist zumindest so mein Eindruck hier so von den Freunden, die ich habe, die jetzt 20, 25 Jahre oder länger Unternehmer sind.
Ja, genau.
Die machen halt dann was anderes vielleicht, aber es bleiben weiterhin unternehmerisch tätig.
Ja, es muss ja auch nicht immer das, also bin ich total bei dir, es muss ja auch nicht immer dann das große Unternehmen sein mit einer hohen Anzahl an Mitarbeitenden. Es kann ja dann auch eine Solo-Selbstständigkeit sein oder ein Einzelunternehmen oder sowas oder auch als Freelancer für ein anderes Unternehmen arbeiten. Also kenne ich auch Leute, die dann eben den Weg gegangen sind. Also es gibt ja so viele verschiedene Modelle, aber da bin ich bei dir. Ja, das ist natürlich irgendwann schwierig oder muss auch sagen, irgendwann stellt man einfach fest, dass das ja der Weg für einen ist, der einem gut tut und der einen Spaß macht.
Zusammen in Urlaub gehst du jetzt mit deinem Bruder dann noch? Also seid ihr dann beide zusammen weg, wenn, oder ist es schon so, dass er schaut, dass einer da seid?
Also wir haben ja mittlerweile auch ein gutes Team, die also so auch mal 1-2 Wochen weg zu sein, und mittlerweile gelingt es uns dann auch mal ganz gut, dass man sagen kann, so der Laptop bleibt größtenteils zu, ganz, würde ich jetzt lügen, wenn es so wäre, aber man muss jetzt auch nicht mehr dann für eine Woche jeden Tag operativ dran sein, ansonsten bricht es zusammen, so ist es Gott sei Dank nicht. Ich mache auch mit ihm noch viel Urlaub, aber ansonsten haben wir beide auch feste Partnerschaften, mit denen wir natürlich auch viel Zeit verbringen mittlerweile, und das ist natürlich auch eine Sache, hat sich ein bisschen verändert, aber wir machen trotzdem sehr viel und unsere Partnerinnen, die verstehen sich Gott sei Dank auch sehr gut, also manchmal kann man da auch dann was zusammen machen. Und genau, aber ansonsten, jetzt machen wir im September wieder eine Woche Urlaub zusammen mit ein paar Freunden, also nur mit ganz alten Freunden, da ist er dann auch dabei. Also es verschiedene Konstellationen, manchmal zusammen, manchmal aber auch getrennt.
Mhm. Genau. Ja, also interessiert mich ja auch immer so ein bisschen, weil man hat ja als Gründer auch schon andere Arbeitszeiten, auf jeden Fall am Anfang, wenn sich das Geschäftsmodell so eingependelt hat, dann wird es vielleicht ein bisschen ruhiger, je nachdem. Und ich glaube, das Thema, wie erholt man sich privat oder was ist der Ausgleich für einen selber? Da kommt es, ist ja ein wichtiges Thema, einfach damit es auch dem Unternehmen gut geht, muss es einem selber gut gehen.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja, da hast du recht. Und da war es auch am Anfang eine Sache, die ich auch erstmal lernen musste. Und natürlich hört man ja immer wieder, ja, als Gründer, Gründerin muss man erstmal sich da Tag und Nacht arbeiten, ansonsten geht's nicht anders und nur so ist der Weg. Diese Phasen gab es natürlich bei uns auch, dass wir wirklich wenig in Urlaub gefahren sind, wirklich gerade dann auch in der Corona-Zeit. Das war natürlich dann auch eine Phase, wo es gar nicht so viele Alternativen gab, wo wir wirklich ja teilweise bis in die Nacht gearbeitet haben und uns die Sachen gebaut haben. Da muss ich aber auch sagen, also jetzt auch mal ganz unabhängig, ob wir jetzt einfach schon ein bisschen weiter sind im Unternehmen oder nicht, da habe ich einfach auch gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Also da ist mein Bruder zum Beispiel, da sind wir auch anders. Also mein Bruder geht gerne auch mal am Wochenende ins Büro und bereitet sich am Sonntag ein paar Stunden schon vor für die Woche. Das mache ich zum Beispiel nicht. Also ich merke, dass ich da wirklich auch wirklich Phasen brauche, wo ich mal nichts damit zu tun habe und wo ich andere Sachen mache und raus in die Natur fahre und schöne Sachen unternehme, was weiß ich, was man alles machen kann. Also dass ich da eine Abwechslung habe, weil ich da wirklich gemerkt habe, das ist für mich irgendwann auch eine zu große Belastung und dann brauche ich diese aktiven Pausen wirklich. Ansonsten bringt einem das nichts. Ja, das stimmt.
Abschließend würde mich noch interessieren, was habt ihr für Ziele für dieses Jahr? Jetzt ist aber auch schon halber rum, aber ich stelle die Frage mal trotzdem für dieses oder vielleicht für nächstes Jahr. Sehen wir dann schon die nächste Stadt für euch oder ist eher noch so regional noch viel zu holen bei euch?
Bei uns ist noch sehr viel regional zu holen. Du hast ja jetzt gerade gehört, 10 Immobilien haben wir jetzt gerade im Verkauf. Aktuell 10 sind so in der Pipeline, die reinkommen. Also da kann man auf jeden Fall, da kann auch sich noch sehr viel entwickeln. Jetzt gerade wirklich jetzt in diesen Tagen startet unsere große neue nächste Marketingkampagne. Davon erhoffen wir uns sehr viel. Wollen, ja, also im nächsten Jahr wird man sicherlich noch nicht die nächste Stadt sehen. Aber ich denke, also dieses Jahr wollen wir wirklich, ist unser Ziel, dass wir uns richtig im Berliner Markt etablieren, ja, dass man bekannter wird und im nächsten Jahr, dass man wirklich, ja, offen auf jeden Fall einen siebenstelligen Umsatz dann erreichen wird oder noch toppen wird. Das ist so unser Ziel für nächstes Jahr und so wird es aussehen, genau.
Ja. Ich glaube, also wie viele Immobilien sind in Berlin-Brandenburg auf den gängigen Portalen gelistet zum Vergleich? Ist es so, keine Ahnung, 1000 Stück oder mehr sogar?
Das kann weiß ich gar nicht.
Hätte mich jetzt zum Vergleich einfach mal interessiert, wie das Potenzial da noch ist und wie man da...
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, in ganz Deutschland, glaube ich, werden, glaube ich, im Jahr, das ist, glaube ich, echt eine Riesenzahl, also auf jeden Fall ein mittlerer, was waren das denn? In ganz Deutschland allerdings, muss man sagen, wird ein mittlerer sechsstelliger Betrag an Immobilientransaktionen im Jahr vollzogen. Also wohl, also zusammengerechnet Wohnungen und Häuser, ja. Also weiß ich nicht mehr, ob es 600.000 waren, 500.000 oder so. Also es ist schon eine nennenswerte Zahl.
Ich schau mal, ob ich es recherchiere, dann kann ich es noch verlinken.
Ja. Ich habe es auch irgendwo mal recherchiert. In unserem Businessplan steht es auch drin, aber wenn wir jetzt das Marktpotenzial mal ermittelt haben, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf.
Ihr habt einen Businessplan geschrieben, habt ihr denn jemand vorlegen müssen oder ist es für euch selber gewesen?
Teils. Wir haben uns für uns selber den geschrieben, das ist wirklich gar nicht mal so schlecht, um sich mal wirklich so Zukunftsvisionen und Ideen mal wirklich zu fixieren und auch darauf so ein bisschen zu bitten. Und wir haben aber auch den geschrieben, um eben es gibt ja von der IBB bei uns in Berlin, das ist diese Investitionsbank Berlin-Brandenburg, gibt es eben auch ein paar Fördertöpfe, wofür man den eben auch braucht oder brauchte. Und da haben wir den verwenden müssen und hochgeladen. Oder und vorgelegt, genau.
Gleicht ja heute immer noch ab dann mit dem Businessplan, den er damals gemacht
hat. Ja, schon. Ja. Da ist ja auch die Finanzplanung Teil davon und das sind ja letztendlich auch so übergeleitete Ziele. Doch, das gleichen wir schon ab.
Ja. Ist, glaube ich, wichtig auch zu sagen.
Ja, genau.
Dass man ein Ziel hat und wenn man sowas fixiert hat, sollte man es auch nutzen.
Das stimmt.
Felix, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr interessant und eine komplett andere Welt, die ich sonst von der Seite gar nicht kenne. Ich verstehe das Modell und finde es eine coole Sache und drücke euch die Daumen, dass es noch weiter skaliert und klappt.
Ja, danke ich dir. Hat mir auch Spaß gemacht und dann wünsche ich dir natürlich auch alles Gute und wünsche dir auch für dich, für dein Unternehmen viel Erfolg.
Dankeschön. Dir einen schönen Tag noch. Mach's gut.
Danke. Ciao.
Das war sie auch schon, die Folge 86 von Happy Bootstrapping. Wie du vielleicht gehört hast, hat sich meine Audioqualität während der Aufnahme massiv verschlechtert. Ich hoffe, die AI hat ein bisschen noch was rausgeholt. Mir ist ein Kabel vom Mikrofon kaputt gegangen und ich musste auf das blöde Headset umstellen. Leider war das nicht ganz so optimal, dann auch während der Aufnahme. Ist jetzt aber auch das erste Mal in 86 Folgen, dass das passiert ist. So, jo, Aufruf wie immer, Vorschläge, Feedback an hallo@happy-bootstrapping.de. Freue mich wirklich auch über jede Mail oder noch so kleine Meldung. Schick mir gerne was zum Podcast oder allgemein, freue mich sehr. Schreib mir aber unbedingt auch, wenn dir irgendwas nicht gefallen hat. Das ist auch immer super wichtig, damit man besser wird. So, in der nächsten Woche spreche ich mit der Magdalena Murgenthaler von JuneMinds.com und das ist wirklich sehr außergewöhnlich, was sie schon alles gemacht hat. JuneMinds hilft aktuell Startups in der Growth-Phase und das ist wirklich auch cool, weil die Magdalena hat auch schon selber 2 Startups erfolgreich verkauft, ist eine junge Mutter, die gegründet hat und jetzt anderen Gründerinnen hilft, wirklich klasse. Und hör unbedingt nächste Woche rein. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao.